Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Bundesgesundheitsministerin Wagen ruft die Bevölkerung dazu auf, sich als Organspender zur Verfügung zu stellen. Zum heutigen Tag der Organspende machte sie darauf aufmerksam, dass viele Menschen dringend auf eine Transplantation angewiesen sind. Aktuell stehen mehr als 8.100 Menschen auf den Wartelisten. Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisiert das neue zentrale Online-Register, in dem man sich registrieren kann. Es sei zu kompliziert und verfehle seine Wirkung. In Passau ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschengruppe gefahren. Das hat die bayerische Polizei gerade eben bekannt gegeben. Sie schließt nicht aus, dass der Fahrer den Wagen mit Absicht in die Menge gesteuert hat. Bisher gibt es noch keine Angaben zu den Opfern. Russland und die Ukraine streiten weiter über einen vereinbarten Gefangenenaustausch. Der Kreml wirft der Ukraine vor, den Austausch, auch von getöteten Soldaten, zu verzögern. Die Regierung in Kiew weist das zurück. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Die Ukraine habe entsprechend der in Istanbul getroffenen Vereinbarungen gehandelt. Ein Datum für den Austausch von jeweils 6.000 Leichen sei demnach nicht vereinbart worden. In Istanbul hatten sich eine russische und eine ukrainische Verhandlungsdelegation auf den kompletten Austausch schwerkranker oder schwerverletzter sowie Kriegsgefangener bis 25 Jahren geeinigt. Die Ukraine habe eine entsprechende Liste vorgelegt, Russland nicht, gibt der Koordinierungsstab an.
Bei einem Unfall mit einem BVG-Bus sind in Berlin heute 5 Fahrgäste verletzt worden. Laut Polizei wich der Busfahrer einem Auto aus, das auf Höhe der Hofjägerallee im Tiergarten vor ihm liegen geblieben war. Dabei fuhr er auf ein anderes Auto auf. Weil der Busfahrer noch vorher bremste, verletzten sich mehrere Fahrgäste. 2 Frauen kamen ins Krankenhaus. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Bis zum Abend neben etwas Sonne auch einige, mitunter kräftige oder gewittrige Schauer. Zurzeit in Berlin-Kreuzberg 18 und in Koschen 22 Grad. Auch morgen am Pfingstsonntag wechselhaft, am Nachmittag teils heftige Schauer oder Gewitter, 17 bis 21 Grad. Am Montag dann neben einigen Wolken ab und zu Sonne und gelegentlich Schauern bis 19 Grad. Die Zeit 18.03 Uhr.
Radio 3. RBB.
Also ich schreibe zurzeit gerade in den Phasen, in denen mein Kind in der Krippe ist. Und das ist ganz neu. Da muss ich auch wirklich irgendwie noch so meinen eigenen neuen Weg finden. Ich versuche wirklich irgendwie sehr konsequent irgendwie zu schreiben. Es fällt mir wahnsinnig schwer, mich da irgendwie so in diese Slots reinzuquetschen, in die ich da jetzt durch mein Kind reingezwungen bin. Ich habe eher am Abend geschrieben früher. Und bis in die Nacht rein, also an meinem perfekten Schreibtag, habe ich so am Nachmittag begonnen und bin dann wirklich so in einen Flow geraten, bin manchmal bis 3 in der Früh habe ich geschrieben. Jetzt muss ich mich dann neu erfinden und es ist nicht ganz leicht.
Orte und Worte, der Bücherpodcast vom RBB. Mit Anne-Lore Krohn und Stefan Oschwart.
Fast wäre Stefan nach Innsbruck gefahren, um Katharina Köller zu treffen. Denn ihr Roman Wild wuchern spielt in Tirol und sie lebt dort jetzt mit ihrer Familie. Aber dann kam alles anders. Wo habt ihr euch dann getroffen, Stefan?
In Wien am Donaukanal, Hainun sozusagen, vor dem Flex. Das ist ein Nachtclub dort. Der spielte eine Rolle für Katharina Köller, als sie nach Wien kam. Aber es gibt auch eine Szene im Buch, wo das Flex vorkommt, ohne ausdrücklich benannt zu sein.
Worum geht's da?
Ja, vordergründig geht es um eine toxische Beziehung, aus der bricht Marie aus. Marie ist auf der Flucht. Sie flieht rauf auf eine Berghütte in Tirol. Dort lebt ihre Cousine Johanna als Einsiedlerin, ein Naturmensch. Marie flieht vor ihrem Mann Peter. Das ist ein Bo aus reichem Haus. Er ist ein Kontrollfreak, gewalttätig, aber er beherrscht auch die psychologische Kriegsführung meisterhaft, sabotiert Marie. Die darf immerhin in der Hütte bei Johanna unterschlüpfen. Und dort beginnt ein Spiel von Nähe und Distanz, von Anziehung und Abstoßung. Die beiden Frauen kommen sich am Ende wieder näher. Wir erfahren aber auch, warum ihre Beziehung so zerrüttet war. Katharina Köller nimmt uns mit in eine Welt voller Gegensätze. Hier die Naturgewalten, dort die Stadt. Goldmarie, Pechmarie, der toxischen Beziehung zu Peter setzt sie die Liebe der Johanna zur Natur entgegen. Auch die knorrige, aber geradlinige Liebe zwischen Großvater und Cousine Johanna, aber auch die zunächst rüde, aber im Kern fürsorgliche Beziehung zwischen den beiden Cousinen. Wildwuchern zum Titel. Wild wuchert ja nur das, was nicht beschnitten wird. Und das sind die Persönlichkeitskerne der beiden Frauen. Herausgekommen, finde ich, ist ein wahnsinnig kraftvoller Roman. Die Sprache ist erdig, die Charaktere dabei subtil gezeichnet. Also ich finde, ein rundum gelungenes Buch. Ich mag es sehr.
Das klingt ja spannend. Und so klingt auf jeden Fall ein neuer Fan dieses Romans. Ich habe gelesen, dass dieses Buch eigentlich ein Theaterstück war. Windhöhe, ein feministisches Kammerspiel, so war das Etikett. Wie kam es denn jetzt dazu, dass aus dem Theaterstück ein Buch wurde?
Also ich würde sagen, das liegt an Katharina Köllers vielfältigen Begabungen. Sie ist ein kreativer Tausendsassa und sie will es einfach richtig gut machen. Sie kommt ja aus dem Burgenland, das liegt an der Grenze zu Ungarn, und sie ist Schauspielerin von der Ausbildung her. Sie hat die Marie auch selbst gespielt. Sie gestaltet Bühnenbilder, sie schreibt Romane. Wildwuchern ist ihr zweiter und der wird von der Kritik hymnisch gefeiert. Ein Buch wie eine Naturgewalt zum Beispiel, hieß es da mal. Und ich würde sagen, das stimmt.
Ja, dann lernen wir jetzt mal die Frau kennen, die solche Naturgewalten schafft. Stefan und Katharina Köller am Donaukanal in Wien.
Super, ich habe Sie gleich erkannt. Hallo,
hallo
Katharina,
Stefan.
Freut mich. Hallo.
Können wir du sagen, oder?
Ja, sehr, sehr gerne. Super. Krass. Ist ein bisschen doof, dass wir da gerade den Fluss reinigen jetzt, so für unser
ich
Interview.
Ich habe mich gerade nee, das passt schon. Ja? Ich habe mich eh gefragt, was das ist.
Ich glaube, es ist Flussreinigen. Aber
sieht aus wie ein Staubsauger und ein Bagger.
Ja, irgendwie schon, oder? Der saugt da irgendwas ab.
Okay. Das fand ich übrigens lustig, als du gesagt hast, treffen wir uns doch am Flex, das ist ein Schauplatz. Ich hab's
nicht reingeschrieben. Also ich habe nicht reingeschrieben, dass es das
genau.
Flex ist.
Genau, ich habe überlegt, ich habe das Buch vor einiger Zeit gelesen. Aha. Und dann dachte ich, wo kommt denn da das Flex drin vor?
Ich habe es nicht ausgesprochen. Ich hatte es drin, dann habe ich es wieder gelöscht, weil ich mir gedacht habe, ich will das irgendwie nicht so konkret machen. Vor allem gehe ich da von einem anderen Flex aus. Das hat sich ja irgendwie doch sehr verändert in den letzten Jahren. Und ich wollte da irgendwie unkonkreter bleiben, deswegen habe ich es nicht benannt. Aber so in meinem Kopf ist es das Flex und in meinem Kopf ist es halt auch diese Situation. Ich finde es irgendwie so ein Schlüsselmoment, weil es ist irgendwie so diese Komplizenschaft, die zwischen den beiden Cousinen da beschrieben wird. Und wie eben die Marie, die Johanna deckt sozusagen, weil Eltern von der Johanna wollen, dass sie mit ihr fortgehen, dass sie ein normaler Mensch ist und dass sie ein normales Mädel ist. Und sie macht es nicht. Die Marie deckt sie, behauptet, ja, wir waren gemeinsam fort, und die Johanna wandert währenddessen den Donaukanal nach oben, da Richtung Spittelau, dorthin, wo die Reiher landen. So habe ich das geschrieben. Und das ist irgendwie halt auch so diese zwei Welten auch irgendwie, weil das ist irgendwie schon ein sehr urbaner Bereich. Und dann geht man da so ein bisschen da flussaufwärts und dann hat man irgendwie schon so ein bisschen so eine wilde Natur vom Gefühl her. Also Meer zumindest. Das sind ganz viele, also das sind wirklich Reiher, die da landen.
Und die Fledermäuse.
Fledermäuse sind hier. Die wohnen da, glaube ich, jetzt inzwischen nicht, weil das eine Baustelle, aber die fliegen da. Am Abend sieht man die. Jetzt gerade so im Frühsommer oder, also jetzt wahrscheinlich.
Also ist Stadt und Land, Natur und Zivilisation doch gar nicht so ein Gegensatz.
Genau.
Hier an dem Ort ist es alles vereint.
Genau, alles ist im Flex vereint. Nein, aber ja, man kann sich auch was anderes vorstellen. Das muss ja nicht das Flex sein, aber in meinem Kopf war es halt eben dieser Ort hier. Und das Glander, wo sie nicht mehr raufkommen, weil sie zu besoffen sind, dass sie aufgestellt haben, damit die Besoffenen nicht in den Donaukanal fallen. Auch wichtig, also passiert ja dann doch, dass die Leute eher weniger reinfallen als reinspringen. Das habe ich oft gesehen. Die schwimmen dann da.
Was verbindest du mit dem Flex hier?
Ich war ganz oft hier so in meiner frühen Wien-Zeit. Ich bin ja mit 18 nach Wien gekommen und da in dem Zeitraum da um meine Ankunft nach Wien war ich wahnsinnig oft da. Für mich war es so ein... Es war einfach total cool. Ich fand es total cool. Es war so exotisch für mich. War es diesem winzigen Kaff da aus Eisenstadt. Das war ja damals wirklich noch sehr, sehr klein. Also es hatte weniger als 10.000 Einwohner, wie ich da aufgewachsen bin. Und dann bin ich da in die Großstadt und für mich war es schon irgendwie so ein bisschen der Inbegriff der Großstadt. Also weil auch irgendwie, es war so multikulturell, es war so viel von allem, so wahnsinnig urban und sehr wild. Ich habe mich auch ein bisschen gefürchtet am Anfang davor. Aber irgendwie war es halt dann auch so, ich bin so lange hergekommen, bis ich mich richtig wohl gefühlt habe. Und dann haben sie es umgebaut.
Und war das denn auch so für dich? Ich meine, Marie erlebt ja auch so Sachen, so random mit irgendwelchen Typen rumknutschen. Und während Johanna da in Richtung Fledermäuse unterwegs ist, hast du sowas auch erlebt?
Ja, ich war viel nerdiger als die Marie. Also so in der Form habe ich das nicht erlebt. Nein, ich war viel, viel nerdiger. Und viel.
Was meint das?
Also wahrscheinlich viel weniger so ein konventionelles Mädchen vielleicht. Und eher so, ja, das will ich jetzt alles im Interview nicht sagen, wenn das aufgenommen wird, vielleicht ein bisschen illegaler auch. Lassen wir es mal dabei.
Ich beschreibe mal kurz, also wir stehen jetzt hier im Eingang zum Flex. Das ist jetzt High Noon. Wir treffen uns am Mittag vor einem Nachtclub. Das ist natürlich auch absurd. Flex steht hier über dem Eingang, ist mit so kleinen Lämpchen gestaltet, die Schrift. Viel Graffiti hier. Wir sind hier am Donaukanal. Donaukanal, das war ja früher eigentlich mal der Donauhauptarm. Beim letzten Hochwasser war es auch wieder ziemlich voll hier oben. Da hat es ganz schön rübergeschwappt, auch zu den Kneipen hier am Rand des Donaukanals. Viele Jogger, viele Fahrradfahrer hier unterwegs. Ja, und eigentlich mitten in der Stadt. Ne? Du bist aus dem Burgenland, du sagst ja genau. Über dich selber, Flachland-Indianerin so ungefähr. Kann ich was mit anfangen?
Ja, ja.
Kann ich was mit anfangen und jetzt halt Innsbruck.
Genau. Hm.
Wie geht's dir damit, so vom flachen Land plötzlich hin zu den Bergen?
Also das ist schon eine krasse Umstellung, muss ich sagen. Also nämlich eher das von der Stadt dann doch eher in so einen ländlicheren Raum zu ziehen. Obwohl Innsbruck natürlich auch eine Stadt ist, ist es halt doch sehr, sehr viel kleiner. Und das hat natürlich Vor- und Nachteile. Es hat sich daraus ergeben, dass ich eben ein kleines Kind habe. Das ist jetzt inzwischen 19 Monate alt. Und für ein Kind haben wir uns da gedacht, es ist vielleicht auch einfacher dort in Innsbruck und eben nicht in diesem urbanen Raum da irgendwie aufzuwachsen oder halt jetzt so geboren zu sein. Und wenn man halt irgendwie der, keine Ahnung, inzwischen läuft er ganz gut, der lernt gerade irgendwie Roller fahren und will Fahrrad fahren lernen und so. Das ist auch in Innsbruck halt irgendwie günstiger, habe ich das Gefühl. Auch irgendwie die Nähe zur Natur ist super. Für mich ist es schon eine Herausforderung, weil ich die Kulturszene extrem vermisse, muss ich sagen. Und jetzt schreiben kann man zum Glück überall. Das heißt, ich werde es schon noch eine Zeit lang dort aushalten und ich genieße es auch total. Aber also das Theater fehlt mir ziemlich. Die Theaterlandschaft ist in Innsbruck karger, würde ich mal sagen.
Ja, ich war da einmal im Landestheater oder so, ist das, ne?
Ja, ja.
Eh nicht so schlecht, aber.
Nee, das ist ein tolles Landestheater, aber halt rund ums Landestheater gibt es halt sehr wenig und da ist Wien einfach sehr, sehr reich. Also es gibt unglaublich viele Theater in Wien. Das fällt einem dann erst auf, wenn man in einer Stadt ist, wo es die nicht gibt. Schau, ein Schwan.
Oh, wow.
Schau, das ist voll Natur in der Großstadt.
Ja. So, machen hier kurz einen Break. Wir haben ja noch hier so ein bisschen Akten abzuarbeiten.
Alles klar.
Für die Akten das Foto unterm Fleck.
Kann ich mich da sitzen?
Kannst du auch. Ich mache ein paar, okay?
Okay.
Ja, okay. Schauen wir mal. Das geht, oder?
Ja.
Das nicht.
Also besser wäre vielleicht, nicht in die Sonne zu schauen. Also
ja, okay, dann.
Wobei
die Sonne. Ja, passt. Blue Danube, das ist doch perfekt. Ja, sehr gut. Blue Danube nehmen wir auch noch mit. Okay, gut.
Zeig mal.
Die sind okay.
Ja, super.
Okay. So, ja, gehen wir doch einfach ein Stück.
Mal laufen, ja.
Ja, genau, ist ja eh nicht schlecht. Okay, also du hast jetzt ein Kind, bist
genau.
Mutter, bist in Innsbruck in der Provinz gestrandet.
Genau.
Und hast Sehnsucht nach Wien.
Ich habe schon ein bisschen Sehnsucht nach Wien, ja. Wobei ich Innsbruck auch total toll finde, also nichts gegen Tirol.
Okay, du hast jetzt einen Sohn.
Genau.
Ich habe nicht gefragt, ob du Geschwister hast.
Habe ich, ja. Ich habe eine Schwester und einen Bruder. Ich bin die Älteste. Meine Schwester ist ein Jahr jünger als ich, mein Bruder 5 Jahre.
Auf deiner Website habe ich gesehen, bin ich auch gleich drüber gestolpert, Link, wo ich das Lesen gelernt habe. Bin ich natürlich sofort draufgegangen und dann lande ich in einem Weingut, Köller.
Genau, genau. Das ist ein Familienbetrieb, den hat mein Großvater geführt und also sie hatten so einen landwirtschaftlichen Betrieb und er hat daraus einen Weinbetrieb gemacht. Den hat dann eben mein Vater geerbt, hat das nebenberuflich weitergemacht, neben seinem Geldjob, sage ich jetzt mal, war Lehrer auch. Und mein Bruder macht es jetzt wieder hauptberuflich. Sie haben jetzt ein Schenkhaus aufgemacht, also einen heurigen, sehr uriges, cooles Ding. Und dort verkaufen sie Essen und Wein und ja liefern Wein in den, ja, weit über Österreich hinaus auch, würde ich sagen.
Naja, Burgenland, das ist sozusagen Wein-Country, kann man so sagen. Genau. Blaufränkisch-Country zum Beispiel.
Genau, ne? Absolut, ja. Also die Rotweine sind wirklich ziemlich stark.
Meine Frau sagt immer, diese Beschreibungen von den Weinen, von den Winzern, das ist immer so poetisch, ne? So, was weiß ich, samtig im Abgang, ja, und so.
Ja.
Kommt es daher? Dein Interesse an Poesie und an Schriftstellerei?
Boah, das ist ja eine interessante Frage. Da lasse ich mir vielleicht noch mal eine originellere Antwort einfallen, aber das ist schon wirklich so eine eigene Art von Sprache und eine eigene Art von Poesie, die man da entwickeln muss, um eben Wein zu beschreiben. Das fällt einem dann irgendwie mit der Zeit dann vielleicht auch ein bisschen leichter, aber am Anfang ist es schon sehr fern, sozusagen, keine Ahnung, Kokosnuss und Brombeer und Bitterschokolade und also da sind ja fantastische Dinge da rein interpretiert und die schmeckt man dann mit der Zeit auch. Aber ich habe da als Kind, habe ich so ein kurzes, weiß ich nicht, so nebenbei gearbeitet bei einem anderen Weingut, eben um mich da irgendwie zu schulen in Richtung Wein schmecken. Und schon als kleines Kind hat mein Vater, hat uns immer den Wein, so frischen Wein sozusagen, unter die Nase gehalten, weil er gemeint hat, Kinder haben so gute Nasen, die riechen dann den grünen Apfel aus dem Chardonnay. Und das ist natürlich für ein Kind total schwer, weil das riecht halt irgendwie alles sehr seltsam. Aber ich habe dann halt auch gelernt, so wirklich so einzelne Noten irgendwie zu erkennen im Wein. Es ist eine eigene Art von Poesie. Ich weiß es nicht, ob mich das direkt jetzt zum Schreiben gebracht hat. Aber ich finde es auch sehr schön und es ist sehr bedeutungsvoll dann immer. Wein ist ja auch Kunst.
Definitiv. Trinkst du beim Schreiben?
Nie.
Wenigstens das
nie.
Als Inspiration?
Nie. Da könnte ich nichts mehr schreiben, glaube ich. Also, na, geht gar nicht. Ich weiß, dass das Kollegen machen, aber ich weiß nicht, wie sie es machen, weil ich muss schon ziemlich klar sein im Kopf.
Wann schreibst du denn überhaupt und wie?
Naja, ich habe ein Kind. Also ich schreibe zurzeit gerade in den Phasen, in denen mein Kind in der Krippe ist. Und das ist ganz neu. Da muss ich auch wirklich irgendwie noch so meinen eigenen neuen Weg finden. Ich versuche wirklich irgendwie sehr konsequent irgendwie zu schreiben. Es fällt mir wahnsinnig schwer, mich da irgendwie so in diese Slots reinzuquetschen, in die ich da jetzt durch mein Kind reingezwungen bin. Früher hatte ich da halt irgendwie so einen ganzen Tag oder einen ganzen Abend. Ich habe eher am Abend geschrieben früher und bis in die Nacht rein. Also an meinem perfekten Schreibtag habe ich so am Nachmittag begonnen und bin dann wirklich so in einen Flow geraten, bin manchmal bis 3 in der Früh habe ich geschrieben. Und das ist halt jetzt, muss ich mich dann neu erfinden. Und es ist nicht ganz leicht.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich meine, Kinder machen in Beziehungen sowieso ganz viel.
Ja.
Und vieles läuft dann mit Slots. Wir müssen jetzt nicht in die Details gehen, aber ich kenne das, ich habe auch 3 Kinder. Also ja, insofern, es wird manches anders.
Mhm. Ja, schon.
Also man wird so ein bisschen zur Wir-AG, ne? Scheint mir.
Ja, also man wird wirklich irgendwie so, ein Team mit dem Partner, dass man sich da auch wirklich irgendwie dann so die Slots freiräumt, wo der, die eine, andere dann wirklich dringende Termine hat. Alles andere organisiert man irgendwie so drumherum. Man muss irgendwie jeden Termin, den man hat, muss man irgendwie abbesprechen. Also wir sind gestern nach Wien gekommen und dass ich hier dieses Interview machen kann, das muss ich natürlich vorher irgendwie kommunizieren. So, geht das? Kannst du da? Kannst du mir da diesen Slot freiräumen? Und das ist natürlich jetzt irgendwie schon ein logistischer Aufwand. Alles, was man macht, ist ein logistischer Aufwand.
Nochmal zur Sprache. Ich fand deine Sprache extrem erdig.
Ehrlich oder erdig?
Beides. Ehrlich, erdig. Es hat mich an Theater erinnert, an Theatersprache. Aha. Es hat mich aber eben auch so an Volksmund erinnert. Also ganz schöne Vokabeln, die vielleicht auch für ein deutsches Publikum nicht sofort verständlich sind. Also zum Beispiel, wenn du Tiroler Dialekt beschreibst, dann krach, das Fauchen. Ja, das versteht man hier in Österreich, aber draußen, weiß ich nicht, aber ist egal. Mhm. Aber ich mochte zum Beispiel so Wörter wie Mäusepämmerl. Da würden wir in Deutschland wahrscheinlich sagen Mäusekötteln.
Ah ja. Aber erklärt sich vielleicht aus dem Zusammenhang, oder?
Ja, ja, eh.
Also der Vorteil ist halt, dass ich einen deutschen Verlag habe und dass die mir das schon abgeklopft haben auf die Dinge, die man da vielleicht dann nicht mehr versteht und die dann nochmal hinterfragt haben. Also ich habe das Gefühl, die Sprache, also dieser Lokalkolorit, das ist natürlich, das macht so eine ganz eigene Färbung, ein ganz eigenes Gefühl aus. Das ist wichtig für diesen Text, finde ich.
Ja, macht auch den Reiz.
Ja, also wenn man es auf Hochdeutsch geschrieben hätte, würde es vielleicht auch funktionieren, aber halt anders. Es wird sich wahrscheinlich anders anfühlen, wird sich anders anspüren auch. So mit dem Dialekt, das ist für mich auch eine neue Entdeckung. Mein Debütroman, der ist ja in Hochdeutsch. Und ich habe eigentlich gedacht, es könnte hinderlich sein, irgendwie im Dialekt zu schreiben. Und dann haben die mir aber gesagt, eben bei meinem Verlag, dass das toll ist und dass das irgendwie exotisch wirkt für Deutsche, dieses Österreichische. Und darüber habe ich mich sehr gefreut, weil mir hat es wahnsinnigen Spaß gemacht, in diesem Dialekt zu schreiben.
Ja, merkt man. Also liest sich schön weg. Und ich finde, es gibt dem nochmal, ja, eben Terroir.
Ja, ja, ja. Ja. Freut mich sehr, dass es geklappt hat, weil ich das wirklich, ist für mich auch irgendwie so ein Befreiungsschlag, ein bisschen diese Sprache. Dass ich das so darf und dass das irgendwie der deutsche Buchmarkt auch so annimmt. Das ist schön.
Mhm. Du kommst aus dem Theater. Das Buch, dieser Roman, kommt ja auch aus dem Theater, von der Bühne.
Genau.
War ja ursprünglich mal ein Theaterstück. War das schwierig für dich oder war es dir geradezu ein Bedürfnis, das dann von der Bühne nochmal ins Solitär zu übersetzen?
Es war mir ein Bedürfnis. Also ich hatte das Gefühl, der Text, der ist so richtig aus der Form des Theaterstücks so rausgewuchert und hat sich so von selbst eigentlich fast in diesen Roman verwandelt. Ich habe während den Proben und während den Aufführungen sind mir immer wieder Textstellen eingefallen, also prosaische Textstellen, wie man das neu erzählen kann, wie man das anders erzählen kann. Ich habe auch das Gefühl, dass ich den Stoff, also dass ich den schon irgendwie auserzählt habe jetzt, dass er reicher geworden ist durch diese prosaische Form. Und das hätte mich nicht losgelassen, wenn ich das nicht geschrieben hätte. Es ist natürlich, das Theaterstück ist ganz anders, ganz eigen, hat super gut funktioniert auch. Also wir haben das sehr gern gespielt und ist auch gut angekommen. Aber jetzt so mit dem Roman habe ich das Gefühl, ich werde dem Stoff da jetzt gerecht.
Es ist ja ein wahnsinnig vielschichtiger Roman, finde ich. Also vordergründig geht es ja um toxische Beziehungen, Gewalt in der Beziehung, aber es ist ja viel mehr, was da drin steckt. Und es gibt immer wieder diese Gegensätze.
Mhm.
Also Gegensätze Stadt, Land, Natur, Zivilisation, Partyzone, Fledermäuse und. Und dann eben auch diese Cousinen Johanna und Marie, Pechmarie, Goldmarie. Mhm. War das beim Schreiben dir schon so klar, dass du genau diese Gegensätze willst? Oder ist das dann unterwegs entstanden?
Also diese vielen verschiedenen Dimensionen, die sind natürlich, also die sind wirklich so entstanden. Das habe ich nicht am Reißbrett so entworfen. Wobei der Ausgangspunkt war schon der, also die Initialzündung für den Roman war die Johanna, also die Figur der Johanna. Diese Eremitin, die da allein auf einer Berghütte lebt. Wie lebt sie? Wieso lebt sie dort? Also das waren irgendwie so die Fragen, die diesen Stoff irgendwie entstehen haben lassen. Also der weitere Gedanke war dann, was ist eine gute Antagonistin für diese Eremitin? Wer ist ein interessanter Gegenpart? Also das vielleicht schon, da schon irgendwie mit den Gegensätzen zu arbeiten, war vielleicht die Initialzündung. Aber dann hat sich das Ganze wirklich, also dieser Roman ist aus mir rausgequollen. Und das Theaterstück auch, also das kam super schnell. Das ist ja auch nicht immer so, dass einem das so richtig aus den Fingern fließt.
Mhm.
Und bei Wildwuchern war das eben so. Also beim Theaterstück zum einen, da musste ich mich die ganze Zeit stoppen während dem Schreiben, weil ich da eben mit meiner Kollegin, der Sandra Pascal, das zusammen entwickelt habe. Also wir hatten eine gemeinsame Förderung und ich wollte sie da nicht überrumpeln mit dem, dass ich ihr da das Stück da jetzt quasi einfach so in den Schoß werfe, sondern ich wollte die einzelnen Teile dann immer mit ihr abbesprechen und so. Aber ich habe mich richtig zwingen müssen, das langsam zu schreiben oder langsamer. Und beim Roman war es dann auch, das ging einfach wahnsinnig schnell.
Das heißt, ich höre so raus, am Anfang war die Figur.
Am Anfang war die Figur, ja. Oder waren die Figuren. Und mit der Figur der Johanna ist ja dann eigentlich auch schon das Setting gegeben. Also die Johanna ist die Johanna auf dieser Berghütte. Das Theaterstück spielt in Kärnten, in den Karawanken. Der Roman spielt in Tirol, eben aus verschiedenen Gründen. Ich habe mir dann irgendwie gedacht, Tirol ist so von dem, was die Berge hergeben, auch was der Ruf der Berge sozusagen, was den angeht, ist noch mal eine Ecke wuchtiger und krasser als Kärnten. Deswegen habe ich es nach Tirol versetzt. Ich wollte auch den Weg zwischen, also den die Marie zurücklegt. Im Theaterstück fährt sie eigentlich ja nur von Felden in die Karawanken. Und im Roman fährt sie eben von Wien nach Tirol. Und diesen Weg wollte ich eben auch größer machen. Und ich wollte da die Westbahnstrecke bauen und der eine Teil von Österreich und der andere. Weil das sind schon zwei Welten. Also wie ich selbst nach Innsbruck gekommen bin, ich hatte einen richtigen Kulturschock.
Worin besteht der?
Es ist einfach ein ganz anderes Volk. Und ich eben aus dem Burgenland, das ist halt ganz nah an Ungarn. Wir haben eine große kroatische Minderheit dort. Also ich bin sehr, weiß ich nicht, durch den Balkan, der ist irgendwie so ein bisschen, macht so ein bisschen meine Kultur aus. Und dort, das ist halt ganz anders. Die Berge verändern, glaube ich, oder machen eine andere Kultur.
Spitzname Schluchtenscheiße.
Ja. Tja. Ja, also das habe ich gar nicht gewusst. Aber das sind wirklich andere Kulturen. Ich war ganz viel im Balkan unterwegs und dort habe ich mich nie so fremd gefühlt wie in Tirol am Anfang.
Ah ja, okay. Und mittlerweile? Bist du mittlerweile assimiliert oder braucht es noch ein bisschen?
Also ich habe mich mit vielen Teilen irgendwie gut zurechtgefunden. Ich bin da halt auch jetzt in so einer Bubble drinnen, eben durch mein kleines Kind bin ich halt sehr so Mamis und also in so einer Kinderbubble irgendwie drin. Und das Ding ist halt auch, dass die allermeisten meiner Freunde und Bekannten dort Deutsche sind.
Das ist nichts Schlimmes.
Nein, aber es ist eben keine Tiroler. Auch Zugreiste.
Geht mir übrigens in Wien ähnlich.
Ja, ja,
also
wahrscheinlich.
Ich kenne ganz wenige Ur-Wiener. Die meisten sind auch irgendwie Steirer oder vom Balkan oder aus der Schweiz oder sonst woher.
Ja, ja.
Und ein paar Deutsche gibt es auch noch.
Also ja, die Zugreisten, die rotten sich halt da zusammen, weil die haben halt auch nicht diese Familienverbande vielleicht und brauchen dann halt auch Anschluss und Kontakt. Also das ist... Das
ja, der Wiener braucht das nicht.
Der Wiener hat seine Wiener, oder?
Mit denen ist er schon zur Schule gegangen, in den Kindergarten gegangen und man kennt sich halt. Und dann später im Job geht es so weiter, ne?
Kann ich gar
Freundalwirtschaft,
nicht,
oder?
Kann ich gar nicht so richtig sagen. Wahrscheinlich ist es so. Also in Wien kenne ich schon viele Wiener, aber also ich habe gehört, dass es in Eisenstadt auch so ist, dass die Leute, die da hinziehen, dass die auch unter sich bleiben und die Ureisenstädter sich dann nicht so mischen.
Okay, jetzt bist du in der Literaturbubble. Erzähl mal, was braucht man denn, um da integriert zu sein?
Ein Instagram-Account.
Aha, interessant. Warum?
Also das kann ich jetzt nur sagen, weil ich in der Literaturbubble in Innsbruck bin und die Literaturszene in Innsbruck oder halt, weiß ich nicht, österreichweit ist vielleicht auch nicht so groß. Die erstreckt sich halt über den ganzen deutschsprachigen Raum und da ist man halt auch nicht ständig mit den Leuten irgendwie zusammen, sondern halt connectet sich über Instagram. Und
das heißt 400 Follower, dann hast du die ganze Literaturszene Österreichs beisammen, oder wie?
Nee, also ich bin da jetzt gerade noch recht neu. Also mein Verlag hat mir das so nahegelegt. Ich habe da so einen Workshop gemacht über wie gehe ich um mit Instagram, weil ich ja ein bisschen so, ich bin so irgendwie... Vielleicht schüchtern, ängstlich, nerdig, lass mir total ungern in die Karten schauen, bin so geheim, will nichts teilen. Also glaubt dann irgendwie, also meine Arbeitsprozesse da irgendwie zu teilen mit Leuten, das ist für mich ganz schwer, weil ich halt irgendwie so geheimniskrämerisch irgendwie bin. Und da habe ich halt wirklich dann auch wirklich so ein Coaching gebraucht, so wie gehe ich mit meiner Persönlichkeit dann mit Instagram um. Und weil Instagram einfach wichtig ist, weil da halt der Austausch stattfindet. Und jetzt erlebe ich das irgendwie als totale Bereicherung, weil ich eben in Innsbruck bin und trotzdem mit dem ganzen deutschsprachigen Raum verbunden. So würde ich sagen.
Was würdest du denn sagen, drei Punkte, um in der Literaturszene Fuß zu fassen? Was braucht es, um sozusagen den Pass zu kriegen?
Ich habe ja, weiß ich gar nicht, ob ich selber Fuß gefasst habe. Ich taste mich da, also ich arbeite mich da so rein, würde ich sagen. Das musst du jemanden fragen, der so richtig gut vernetzt ist. Das weiß ich nicht. Ich bin der Anfänger. Weil mein Debütroman ist halt auch während Corona erschienen und das hat halt schon sehr, sehr viel von dem Rummel und Lesungen und Vernetzungsmöglichkeiten aufgefressen oder verhindert. Da war ständig Lockdown. Dann sind Veranstaltungen abgesagt worden. Andere haben von vornherein gar nicht stattgefunden. Und die Veranstalter waren sehr unsicher. Das hat sich dann halt irgendwie auch darauf ausgewirkt, dass ich da nicht so richtig reingekommen bin.
Muss man sich jetzt so vorstellen, wenn du eine Lesung machst, dann gibt es einen obligaten Büchertisch. Da liegt ein neuer Roman, sehr erfolgreich, weiß nicht wie viel der Auflage. Und als Zugabe gibt es dann noch den ersten obendrauf oder wie?
Also ich würde es mir eher so vorstellen, wie da gibt es irgendwie so Festivals, jetzt so, weiß ich nicht, sowas wie jetzt die Buchmesse oder das Prosa-Festival in Innsbruck oder die Aachensee-Literatur, die jetzt gerade vorige Woche stattgefunden hat. Da kommen dann andere AutorInnen hin, da kommen Buchinfluencer hin, da kommen Händler hin, da kommen verschiedene Leute hin, die dann einfach miteinander ins Gespräch kommen. Und dann kennt man sich. Und also das ist, würde ich sagen, so die Literaturszene. Es ist irgendwie... Natürlich, also auf der einen Seite die Verlage, dann die BuchhändlerInnen, dann die Agenturen und eben die Leute, also die Book-Influencer. Das sind so verschiedene Komponenten, die da... Mann, wie lande ich jetzt eigentlich darin, dass ich über die Literaturszene rede? Ich habe keine Ahnung von der Literaturszene.
Aber von Book-Influencern, erzähl mal, welche Rolle spielen die? Was sind das für Leute?
Also ich erlebe sie so, weiß ich jetzt nicht. Ob man das allgemein so sagen kann, aber ich habe das Gefühl, es sind sehr kluge, sehr wertschätzende Menschen, die eben Bücher lesen, dann die Cover auf wunderschöne Arten und verschiedenste Arten fotografieren und dann Rezensionen schreiben und sich da irgendwie dann gegenseitig Bücher empfehlen, ihre Leseerfahrungen teilen. Also vielleicht so ein riesiger, wie sagt man, so ein Lesekreis, vielleicht so ein riesiger Lesekreis, der digital funktioniert. Und was mir eben auffällt, ist, dass sie alle sehr, sehr wohlwollend sind, sehr nett zueinander. Und mit der Kritik auch. Niemand ist da verletzend und shitstormt einen dann nieder, sondern es ist eher halt wirklich vorsichtig angebrachte Kritik, konkrete Kritik, ja.
Thema Gegensätze nochmal. Da ist mir was aufgefallen, und zwar Täter-Opfer-Umkehr. Das spielt ja auch eine Rolle. Also zum einen bei dem Peter, dem toxischen Mann, zum anderen aber eben auch bei der Marie. Das ist ja die überraschende Wendung dann irgendwann im Roman. Was hat dich da geritten?
Ach, das ist ganz schwierig, da irgendwas zu sagen, ohne dass man irgendwie spoilert, oder? Aber also das Thema Selbstjustiz, das treibt mich schon um, muss ich sagen. Weil ich das Gefühl habe, jetzt gerade so im Kontext von toxischen Beziehungen, das wird ja auch immer wieder thematisiert, die Taten und die Täter festzuhalten, festzumachen, das zu konkretisieren und dann eben auch die gerechten Strafen dafür zu finden. Und das Problem hat die Marie halt auch. Und die Selbstjustiz als Lösung passiert ja in dem Roman. Es ist ja nicht sehr passiert.
Aber es geplant. Wird ja trotzdem auch... mit einem Schuldgefühl quittiert.
Na klar. Aber das ist ja auch irgendwie ja doch in allen Situationen von Gewalt so, oder? Also dass man auch als Opfer ein Schuldgefühl hat. Dass man, weiß ich nicht, eine Watschen kriegt und sich denkt, naja, das hätte ich halt nicht so provokant geschaut. Ich meine, habe ich es ja provoziert. Ich habe es ja drauf ankommen lassen. Ich habe das ja selbst verursacht. Das ist halt auch irgendwie so eine Selbstermächtigung, oder? Dass man sich dann nicht nur als Opfer irgendwie hinstellt und sagt, ich kann überhaupt nichts dafür. Dieser Idiot schlägt auf mich ein und ich habe nichts gemacht. Das ist eine Machtlosigkeit, die vielleicht viel schlimmer ist, als zu sagen, naja, ich habe ihn halt provoziert. Ich habe halt mit wem anderen geflirtet oder ich habe böse geschaut oder ich habe es irgendwie herbeigeführt. Das ist ein Teil dieser Spirale, oder? Also dieser toxischen Spirale, in die man sich da reinbegibt, wenn man in einer gewaltvollen Beziehung steckt.
Nochmal zu den Männerfiguren. Ich finde ja interessant, da ist der knorrige Großvater, der auf der einen Seite sehr fürsorglich ist, aber sagen wir mal, den etwas herben Charme hat, aber auch sehr geradlinig ist, in dem, wie er so denkt und fühlt. Dann gibt es halt den niederösterreichischen Politiker, den Schwiegervater.
Ja, ja.
Da wird bei allen, die in Österreich leben, das eine oder andere klingeln.
Ja, ich glaube, da kann man sich schon was vorstellen unter dieser Figur.
Ja. Naja, und dann gibt es eben diesen Peter, den total schönen, aus reichem Hause. Und trotzdem ist er so ein Arsch. Warum? Also bei den Frauen hast du ja so eine Art Trauma hinterlegt, bei Johanna und Marie. Was treibt ihn dazu? Was ist deine Idee dazu?
Warum er so ein Arsch ist? Ich glaube jetzt nicht, dass er so richtig denkt, dass er ein Arsch ist. Also er hat da sicher irgendwie so eine Selbstwahrnehmung, in der er total recht hat. Und also er tut ja nichts Schlechtes aus seiner Sicht. Die Marie funktioniert halt einfach nicht. Also ist ja ihre Schuld.
Er hätte ja eine andere nehmen können.
Ja, die ist halt, ich meine, das macht er vielleicht früher oder später eh oder hätte er vielleicht früher oder später eh gemacht. Und ich meine, da kommt man halt dann immer wieder an dieselben Punkte, oder? Also Konflikte auszutragen in einer Beziehung, das ist halt natürlich, machen die einen so und die anderen so. Ich wollte dem Peter jetzt nicht so den Raum geben, seine Psyche genau aufzudröseln und seine Figur genau zu erklären. Das hat mich an dem Text einfach nicht interessiert. Das mache ich vielleicht zu irgendeinem anderen Zeitpunkt mit einem ganz anderen Text. Aber also narzisstische Männer und ihre Ursprünge zu erklären, das interessiert mich für diesen Text einfach nicht so. Ich denke, das machen wir sowieso alle immer ständig. Also ich weiß nicht, ich habe so ein paar so toxische Männerfiguren in meinem Leben und permanent sind ich und alle meine Freundinnen dabei zu erklären, warum der da jetzt schon wieder so gehandelt hat und was den da reizt, dass er so reagiert hat und was ihn dazu bringt, wieso er so ist. Und dann sind wir alle so, ah, jetzt verstehen wir das. Er hat zwar vollkommen sich daneben benommen, aber also er hat sicher den Grund und seine Kindheit war so, deswegen muss er so und hat es ja auch schwer gehabt und der Papa war ja auch gemein zu ihm und also man erklärt diese Männer und rechtfertigt ihr Leben und ihre Handeln einfach ständig. Und in dem Roman hat mich nicht so interessiert, das jetzt auch noch mal zu machen.
Ja, ist doch okay. Thema Sprache. Da dachte ich mir, ich habe lange überlegt, was könnte ich dir denn für ein Buch empfehlen, damit du nicht nur Weinreben lesen kannst oder Weintrauben. Und dann fiel mir ein Buch ein, das ich vor 2 Jahren oder so gelesen habe, von Andrea Tompa. Das ist eine ungarische Autorin. Die hat ein fantastisches Buch geschrieben, Omerta. Das spielt so in Siebenbürgen, also ungarische Minderheit. Und sie erzählt die Geschichte aus 4 Perspektiven. Also Ceausescu-Zeit. Es gibt die Bäuerin, die von ihrem toxischen Bauern abhaut irgendwann. Sie flieht einfach, weil er sie halt vermöbelt die ganze Zeit. Und dann hat sie die Schnauze voll und geht. Sie flieht. Und landet dann bei einem Rosenzüchter, der halt so ein Freak ist. Aber in diesem Ceausescu-Rumänien mit seiner Suche nach der perfekten Rose einfach ein bisschen aneckt. Oh. Weil die halt was ganz anderes wollen, so Wettkampf der Systeme und so weiter. Mhm. Naja, die kommen halt zusammen. Sie wird seine Frau, aber er hat natürlich dann auch noch eine junge Geliebte. Und die hat eine Schwester, die als Nonne in Securitate-Kerkern gelebt hat und entsprechende Traumata auch mitbringt. Und warum ich dir dieses Buch empfehlen würde, das sind die Sprachebenen. Ich fand es großartig. Jede Figur hat eine eigene Sprachebene und einen eigenen Wortschatz. Also die Nonne hat eben dieses christlich-katholische Gesäusel mit sehr viel Weihrauchgeschwenke. Und die Bäuerin hat so eine, ja, auch so eine erdige Poesie. Und der Rosenzüchter ist auch wieder anderswo unterwegs. Also das fand ich total genial. Und ich habe damals mit Theresia Moda gesprochen, die hat das übersetzt. Und sie hat mir ein bisschen erzählt, wie sie da rangegangen ist an die Recherche. Wie kann man solche Worte, die es eben nur dort gibt, dann übertragen ins Deutsche. Und da dachte ich, das könnte dich interessieren.
Ja, super. Klingt gut. Ich habe mir den Titel und die Autorin jetzt nicht gemerkt.
Tompa.
Tompa.
Omerta.
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 Also das Mafia-Schweigegebot.
Ah, okay. Das hoffe ich, merke ich mir jetzt. Also generell interessiert mich das voll, nämlich gerade, weil du sagst irgendwie diese verschiedenen Perspektiven, das ist ja auch so was Theaterhaftes, so Stimmen und Charakteristika einfach nur durch die Sprache, also durch die Rede herauszuarbeiten. Das habe ich im Theater, daran arbeite ich sozusagen durch meine Theatertexte ja sowieso immer. Das finde ich halt auch wahnsinnig schön, wenn das jemand gut kann.
Hast das du eine
so
Empfehlung?
Farben. Habe ich eine Empfehlung? So allgemein für...
Für den Nachtisch.
Also ich finde das ja, dass die Mareike Fallwickel das sehr gut macht, verschiedene Personen durch die Stimmen zu charakterisieren. Die macht das ja in ihren Romanen auch. Also genauso wie du das jetzt gerade benannt hast, dass man da irgendwie einen Roman aus der Sicht von mehreren Personen erzählt, die halt so ihre eigenen Note haben, immer in den Stimmen.
Hm. Ich habe gerade auf Spanisch einen tollen Roman gelesen. Interessanterweise ist er nicht übersetzt. Von Clara Sanchez.
Du liest aber in vielen Sprachen.
Wieso?
So Ungarisch und Deutsch und.
Ja. Ich finde es immer ganz schön im Original zu lesen.
Ja, ja, nur wenn man es kann.
Naja, ich habe Spanisch studiert, okay.
Ach, super, okay.
Und ich war jetzt gerade
mit meinem. Ungarisch ist deine Muttersprache, oder?
Nee, Deutsch ist meine Muttersprache. Ich habe Ungarisch gelernt in einem Pustermuseum. Ich bin mit meinem Vater immer nach Ungarn gefahren. Und das war immer ganz interessant. Also Westauto. Kofferraum voll mit Westware, 8x4 Seife, Kugelschreiber, Wiggles, Spermien und dann halt in so einen Kaff einreiten in der Pusta, wo es drei asphaltierte Straßen gab und alle glotzten und ich habe halt nichts verstanden erstmal. Und dann hat mein Vater so einen Deal gemacht mit dem Direktor von diesem Pusta-Museum im Ort. Der war ein extrem kluger Mann, sprach wahnsinnig viele Sprachen. Und dann saß ich da morgens um 8 in seinem Pusta-Museum und habe dann mit den Lehrbüchern aus der sozialistischen Zeit Ungarisch gelernt. Da waren dann so Wörter drin wie Genosse, Mähdrescher und so. Ja. Eben der Lebenswirklichkeit, wie sie damals hätte sein sollen, angepasst. Ne? Und das habe ich dann gemacht, bis er gestorben ist und dann später an der Uni noch ein bisschen. Aber Spanisch habe ich studiert. Und ich habe auch in Spanien gelebt eine Zeit lang. Jedenfalls Clara Sanchez, tolles Buch. Es geht um Nazi-Vergangenheit. Also viele Nazis sind ja damals an die Costa Blanca geflohen und haben da als Immobilienmakler gearbeitet. Und in dem Roman geht es auch darum, dass eine junge Frau, die ist schwanger, kann mit dem Vater aber nichts anfangen und sucht sich selbst am Strand und klappt da zusammen. So. Und dann wird sie aufgegabelt von zwei älteren Herrschaften, Mann, Frau. Und die freunden sich so an und sie kriegt aber dann irgendwann mit, hoppla, die ticken ja ganz anders. Und das sind halt alte Nazis. Und das ist so eine verschworene Gemeinschaft, so eine Art Bruderschaft. Und dann kommt ein Überlebender aus dem Bürgerkrieg, also Republikaner, der in Argentinien im Exil war und Nazi-Jäger ist, kommt er auch dorthin und macht sich auch auf die Suche und die treffen sich dann und werden Verbündete. Die Geschichte ist immer erzählt so aus ihrer Perspektive und aus seiner Perspektive. Und das gibt der Story einen wahnsinnigen Drive. Ich fand es toll. Ich habe es in deutscher Übersetzung nur gesehen, es gibt ein Hörspiel vom WDR. Die haben das mal als Hörspiel umgesetzt. Das passt da auch ganz gut. Da sind eben auch diese verschiedenen Perspektiven. Finde ich immer interessant, sowas. Du hast ja deinen Text selbst gesprochen. Du bist ja selber auch Schauspielerin. Ich habe mir die Videos angeschaut, sehr lustig. Die ganzen Lockerungsübungen kennt man natürlich, wenn man beim Radio ist, auch. Können wir nachher mal zusammen noch ein paar machen.
Ja, gerne.
Den Kiefer ausschütteln. Ja, genau. Ich komme nämlich gerade vom Zahnarzt. Das passt dann eh ganz gut.
Stimmt, was du erzählst.
Ja, und dann hast du deinen Text als Hörbuch selbst eingesprochen. Da würde mich interessieren, was macht das mit dir und was macht das mit dem Text? Hast du da noch mal eine andere Idee zu dem Text?
Also ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, den einsprechen zu dürfen, weil das war so ein bisschen ein Traum von mir, das irgendwann zu machen. Ich habe zwar selber wenig Erfahrung mit Hörbüchern, weil mir ist das Lesen meistens lieber, aber das ist eine totale Ehre gewesen. Und ich kriege das rückgemeldet, dass das schon noch mal so eine ganz eigene Farbe hinzugibt und eben auch jetzt so von meiner Lektorin zum Beispiel, die mir dann irgendwie gesagt hat, ja, sie hat da, bei manchen Passagen hatte sie so einen anderen Rhythmus im Kopf und erst, wie sie es dann gehört hat von mir, hat sie verstanden, was ich ganz genau meine. Das sind natürlich winzige Details, aber vielleicht gibt es dem Text nochmal ein bisschen Klarheit, vielleicht auch nicht, also das kann ich schwer beurteilen eigentlich. Weil ich selber ja den Rhythmus im Kopf hatte, als ich es geschrieben habe. Also ich weiß ja, wie es klingen muss sozusagen. Ich glaube, dass es für die Lesenden nochmal was macht, da so meinen Rhythmus nochmal zu hören.
Aber es ist ja trotzdem nochmal anders, wenn man dann so einen Text, den man geschrieben hat, dann plötzlich nochmal nach draußen bringt, sprechen und dann die eigene Stimme nochmal hört.
Ach so.
Was macht das mit dir, wenn du dann deinen eigenen Text sozusagen nochmal gesprochen hast?
Ach so, das
entdeckst du dann den Text nochmal neu?
Meine Stimme bin ich so gewohnt, Die habe ich schon so viele tausendmal aufgenommen gehört. Das ist kein Überraschungsmoment mehr. Wenn ich es lese, also wenn ich im Arbeiten, jetzt hören mein Handy, Leute, da jetzt irgendwie. Das ist eine private Nummer.
Magst du rangehen?
Ich gehe da schnell mal ran, weil wer weiß.
Das jetzt. Lot ist gleich rum.
Er ist schon aus. Er hat eine private Nummer, die mich schon zweimal angerufen hat. Keine Ahnung, was das sein könnte. Also während ich schreibe, während ich es durcharbeite, lese ich es manchmal für mich selbst laut, um zu hören, ob der Rhythmus stimmt sozusagen. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das Hörbuch eingesprochen habe, da habe ich den Rhythmus schon ziemlich abgeklopft gehabt. Also da gab es dann nichts mehr, was ich dann neu entdeckt habe sozusagen. Es war wie so ein Traum, da irgendwie reinzugehen jeden Tag. Ich bin über mehrere Tage, habe ich das eingelesen. Und ich bin da hingegangen und das war wirklich so ein Abtauchen in diesen Text. Ich habe das dann alles auch irgendwie sehr genau nochmal vor mir gesehen. Das ist auch so ein bisschen was wir beim Schauspielen gelernt haben, dass wir uns die Dinge genau vorstellen sollen, die wir da lesen. Also, dass wir wirklich die Szene nochmal durchgehen, dass wir das alles, was da gelesen wird, genau denken, genau sehen, genau hören, genau spüren. Und ich bin da wirklich, ich war da total drin in dem Text, wie ich es gelesen habe. Und also es war so ein Ausflug in eine andere Welt, immer wieder. So wie beim Schreiben eben auch. Das war auch so, da war ich auch einfach dort.
Naja, das nennt man Hingabe.
Ja, ist eh nichts Besonderes. Stimmt schon. Also das muss man schon so machen, glaube ich.
Weil du gerade das Schreiben nochmal ansprichst, nimmst du irgendeine Technik aus der Schauspielerei mit ins Schreiben?
Also ich glaube schon, dass von der Schauspielerei, das ist so wirklich so eine künstlerische Ausbildung, die ich gemacht habe, die mir da hilft, irgendwie so einen professionellen Blick auf diese Arbeit irgendwie zu haben. Also es hat mich einfach auch sehr geprägt und kann ich jetzt auch gar nicht so auseinanderdröseln. Dadurch, dass ich nicht kreatives Schreiben studiert habe, ist Schauspiel eben die künstlerische Ausbildung, die ich genossen habe und die mir sicher auch hilft, so irgendwie professionell vielleicht in das ranzugehen. Weil also ich kriege das irgendwie von Schauspielern oft mitgeteilt, dass sie dann irgendwie so sagen, ja, also es sind ja viele Schauspieler, die Schauspielende, die schreiben auch. Und die dann irgendwie sagen, ja, auf der Bühne, das ist halt so die Figur und das bin ja nicht ich. Und beim Schreiben, das ist so meine Seele. Das ist was, wo ich mir dann denke, naja, aber halt das ist, weil du halt ein Profi bist als Schauspieler und als schriftstellende Person halt nicht. Und inzwischen, dass man so das Gefühl hat, es ist die Seele und das darf dann auch niemand irgendwie lektorieren, weil da die Seele angetastet wird oder so. Das ist natürlich irgendwie so eine Sensibilität, die man verliert, habe ich das Gefühl, im professionellen Kontext, weil es geht ja um den guten Text.
Ja, eh. Es ist ja keine Operation am offenen
ja,
Herz.
Ja, und wenn es zu intim, zu persönlich, zu akut ist, dann ist es wahrscheinlich sowieso nicht so ganz ein Text, den alle lesen können und sollten. Dann ist es vielleicht besser ein Tagebuch.
Manche schreiben ja auch Tagebücher
ja,
mit
ja,
der Idee, doch, dass es mal veröffentlicht
ja,
wird.
Ja, ist ja auch total gut. Also kann man ja auch gut machen.
Auf deiner Website, da beschreibst du dich selbst als Geschichtenerzählerin, aber sozusagen über verschiedene Kanäle
ja,
machst du es halt.
Genau.
Da wüsste ich gerne mal ein bisschen mehr drüber.
Naja, weil ich eben auch mit verschiedenen Formaten irgendwie herumexperimentiert habe. Ich habe ja begonnen mit Comiczeichnen und das war so das erste Format, mit dem ich irgendwie gearbeitet habe, so als Teenager. Es ist lustig, weil ich das jetzt irgendwie so eine Zeit lang dann auch irgendwie so als Nebenjob dann irgendwie gemacht habe.
Aha,
so.
Cool.
Eher so heimlich. Ich habe es nicht an die große Glocke gehängt, das halt wirklich irgendwie sehr nebenjobbig ist und sehr nischig. Aber das ist irgendwie so das erste Medium, mit dem ich dann begonnen habe. Und ich habe halt irgendwie viel gezeichnet und dann eben halt wollte immer irgendwie Theater machen, hatte keine Ahnung, wie ich das angehe. Bin da so ein bisschen herumgeschlichen um dieses Medium, bis ich mich dann irgendwie getraut habe, dass ich es dann wirklich probiere und dann ist auch Beginn und mein, jetzt haben wir vorher schon gesagt, am Tagebuch schreiben, das habe ich halt immer gemacht. Immer so kleine Geschichten geschrieben, die halt aber eher dann in Comicform. Und ein Comic ist ja jetzt so vom Schreiben her sehr stark wie ein Theaterstück. Also es funktioniert nur über Dialoge, nur über direkte Reden und das war dann halt irgendwie auch so ein weiterer Schritt, dann irgendwie einfach Theaterstücke zu schreiben, wo man dann nicht mehr zeichnet, sondern Schauspieler da einsetzt und die Bühnenräume dann irgendwie auch so entwickelt und ja, und dann habe ich eben auch Performances gemacht. Das ist überhaupt irgendwie so eine Form von Erzählen, also von Geschichten erzählen, die ganz ohne Sprache auskommt. die nur über Körperarbeit geht, also Tanz im weitesten Sinne. Damit habe ich mich auch eine Zeit lang beschäftigt. Das sind halt wirklich so verschiedene Formen, Geschichten zu erzählen. Und deswegen habe ich das irgendwie so gewählt als Beschreibung für mich selbst, weil ich mir gedacht habe, das fasst alles zusammen, was ich so mache.
Was kommt als nächstes? Welches Medium hast du noch nicht ausprobiert?
Nee, ich bleibe schon beim Romane schreiben. Das ist jetzt auch gerade das Einzige, was irgendwie möglich ist, eben mit meinem kleinen Kind. Theater ist es, das ist halt schon ein bisschen familienfeindlich, würde ich sagen. Also da irgendwie Probenprozesse, die irgendwie jeden Abend über mehrere Wochen stattfinden, geht gerade einfach nicht. Und schreiben kann man ganz gut, wenn man bereit ist, sich in die Slots reinzuarbeiten, die einem das Kind so gibt.
Das nächste Projekt?
Ich schreibe einen Roman, bin dran. Bin schon länger dran, bin langsam zurzeit gerade, weil ich durch mein Kind so anders jetzt lernen muss, ganz anders zu funktionieren. Aber bin stetig und konsequent seit längerer Zeit dran.
Ja. Ja. So, und jetzt kommt noch die versprochene Lieblingslockerungsübung. Was ist deine?
Also was ich immer mache, ist...
Die letztere nehme ich auch gern. Kiefer ausschütteln. So klingt das dann bei uns. Ich danke sehr.
Ja, vielen Dank.
Ja, die Lockerungsübungen sind natürlich wichtig für uns im Radio, aber auch für Schauspieler.
So ist es. Kiefer lockern steht am Ende unseres Gesprächs. Vorher war es auch gar nicht nötig. Wir sind gleich klargekommen. Es gibt ein ziemlich lustiges YouTube-Video von Katharina Köller. Das zeigt sie beim Aufnehmen der Hörbuchfassung von Wildwuchern und eben bei diesen Lockerungsübungen.
Ich muss noch mal denken an dieses Etikett für das Theaterstück. Feministisches Kammerspiel war das. Würdest du denn sagen, das ist ein Buch für FeministInnen?
Ja, die Schublade, die wäre viel zu klein für dieses Schmuckstück an Roman. Hier geht es um viele sehr wesentliche Fragen. Liebe, Beziehungen, Gewalt in verschiedenen Facetten, Täter-Opfer-Umkehr, Geschlechterrollen, aber eben auch die schon erwähnten Gegensatzpaare, also Stadt, Land, Natur, Zivilisation, Opfer, Täter. Und ich persönlich, ich mag das Lokalkolorit im Roman. Wildwuchern, das riecht nach Alpen, Kräuter, nach Bergkäse und es klingt nach Ziegenbock und Bauernstube. Unterm Strich ist dieser Roman wirklich eine Wucht. Sinnlich, gewaltig wie das Gewitter in den Bergen, das sie beschreibt, und wer den nicht selber liest oder sich von Katharina Köller das Hörbuch vorlesen lässt, der ist selber schuld.
Ja, das sind mal klare Worte von Stefan Oschwart zu diesem Buch Wildwuchern von Katharina Köller. Erschienen bei Penguin, hat 208 Seiten und kostet 22 Euro. Und ich finde ja auch den Titel einfach großartig. Wildwuchern, finde ich, macht sofort Lust auf Lesen. Die Infos zu dieser Sendung Orte und Worte und die Buchtipps, die findet ihr wie immer in den Shownotes.
Uns gibt es jeden Donnerstag frisch. Wir sind zu finden auf fast allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek. Ich bin Stefan Auschwart.
Und ich bin Anne-Dore Krohn. Tschüss.
Ciao.
Orte und Worte. Der Bücherpodcast vom RBB. Redaktion: Stefan Auschwart. Sounddesign: Robin Rudolph. Eine Produktion von Radio 3 und RBB 24 Inforadio.
Wir waren unglaublich ineinander verliebt, wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan, I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichem Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100 plus years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab Donnerstag in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3. Die Nachrichten.
Um 19 Uhr mit Patrick Buchmüller. In Passau ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden laut Polizei 5 Menschen verletzt. Sie mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In einer Mitteilung hieß es, es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Wagen bewusst auf den Gehweg gesteuert hat. Möglicherweise handelt es sich um eine Beziehungstat, weil sich in der Personengruppe auch die Frau und die 5-jährige Tochter des Mannes befunden haben. Der Fahrer wurde festgenommen. Die Union lehnt Forderungen aus der SPD ab, die Krankenkassenbeiträge für Besserverdienende anzuheben. Das würde dem Wirtschaftsstandort Deutschland schaden, sagte Unionsfraktionsvize Stegemann. Volker Kinkel.
Stegemann sagt außerdem, man habe im Koalitionsvertrag vereinbart, Belastungen für die Beitragszahler zu vermeiden. Stattdessen müsse man überlegen, wie man das Gesundheitssystem effizienter und damit kostengünstiger machen könne. Wegen der Finanzprobleme der Krankenkassen hatte der SPD-Gesundheitsexperte Pantazis vorgeschlagen, die Beitragsbemessungsgrenze um rund 2.500 Euro monatlich zu erhöhen auf rund 8.000 Euro. Nur bis zu dieser Einkommensgrenze muss Krankenkassenbeitrag gezahlt werden. Alles weitere Einkommen ist beitragsfrei.
Nach den jüngsten russischen Luftangriffen auf die ukrainische Großstadt Charkiw werden noch 6 Menschen unter Trümmern vermisst. Laut den Behörden wurden sie in einer Industrieanlage verschüttet. Bislang ist offiziell von 3 Toten die Rede. Christoph Johansen.
Laut Behörden schlugen mehr als 50 Drohnen, 4 Gleitbomben und eine Rakete ein. Der Bürgermeister von Charkiw erklärte, es sei der schwerste Luftangriff seit Beginn des Krieges gewesen. Auch aus den Regionen Donetsk, Cherson, Poltawa, Odessa und Dnipropetrovsk wurden Angriffe mit Drohnen und Raketen gemeldet. An der Front stehen die ukrainischen Truppen immer stärker unter Druck. In den vergangenen Wochen eroberte die russische Armee mehr als 20 Ortschaften in den Gebieten Donetsk, Charkiw und Sumy.
In Berlin-Reinickendorf hat sich ein Anhänger von einem Auto gelöst und einen Unfall verursacht. Dabei wurden mehrere Menschen verletzt. Der Anhänger geriet laut Polizei auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit 2 Autos. Eines davon überschlug sich. Der Unfallort wurde für mehrere Stunden gesperrt. Die US-Amerikanerin Coco Gauff hat zum ersten Mal die French Open in Paris gewonnen. Im Finale setzte sich die 21-jährige Tennisspielerin gegen Arina Sabalenka aus Belarus in 3 Sätzen durch. Im Finale der Männer treten morgen Nachmittag Jannik Sinner aus Italien und Carlos Alcaraz aus